Ja, großer Gott, wir sind einfach überwältigt von deiner wunderbaren Herrlichkeit, deiner Heiligkeit, deinen Vollkommenheiten, deine vollkommene Liebe, vollkommene Gnade, vollkommene Geduld und Barmherzigkeit mit einer Welt, die dir ins Angesicht spuckt, die nichts von dir wissen will. Auch wir gehörten einst zu diesen Menschen, die nichts von dir wissen wollten, die dir geflucht haben, die dich abgelehnt haben. Aber du hast dich erbarmt und du hast uns gerettet durch das Blut deines Sohnes, des Lammes, das für unsere Sünden starb. Auch davon lesen wir im Buch der Offenbarung, wie wir erlöst wurden durch dein Blut, mit dem du uns erlöst hast. Danke jetzt für diese Zeit. Wir beten, dass du Gnade schenkst zum Hören und zum Reden, dass wir die Dinge, die wir hören, auch annehmen in unseren Herzen und es uns anspornt zu wachsen in der Heiligung, in der Treue, in der Nachfolge von dir. Amen. In unserer heutigen schnelllebigen Zeit war es eigentlich nur eine Frage der Zeit. Es war vorprogrammiert. Es musste so kommen. Ein Bestattungsunternehmer aus Atlanta in den USA hat die Methode des Drive-in-Fenster für vielbeschäftigte Trauernde erfunden. Er lässt 5 Fenster in einem Anbau eines Bestattungsinstituts einbauen. Ein Fenster etwa 2 Meter lang und es enthält einen Leichnam in einem Sarg. Zitat: So viele Menschen wollen vorbeikommen und die sterblichen Überreste eines Verwandten oder Freundes sehen, sagt der Bestatter. Aber sie haben einfach keine Zeit dafür. Auf diese Weise können sie vorbeifahren und einfach weitergehen. Zitat Ende. Und der Tod und das Leben nach dem Tod ist sicherlich viel eine zu ernste Angelegenheit, als dass wir uns einfach nur so im Vorbeifahren damit beschäftigen sollten. Auch das Buch der Offenbarung hat viel zu diesem Thema zu sagen. Wie wird diese Welt zu Ende gehen? Was ist mit den Menschen, die sterben? Gott wird ein Gericht halten über die Toten. Es wird eine Auferstehung geben der Toten. Eine erste und eine zweite Auferstehung, die einen zum Heil, die anderen zur ewigen Verdammnis. Das sind wichtige, ernste Themen. Das sollten wir nun nicht nur so im Vorbeifahren anschauen. Und ihr wisst, wie das heute ist in unserer heutigen, schnelllebigen Zeit. Ah, ich habe keine Zeit dafür. Gib mir einfach die wichtigsten Dinge. Gib mir einfach die wichtigsten Informationen. Und meine Lieben, das Buch der Offenbarung ist nichts für oberflächliche Menschen. Es ist nichts für Leute, die vielleicht sogar nur von Sensationslust getrieben sind. Ah, ich möchte gerne wissen, was die Nummer 666 eigentlich bedeutet. Oh, ich möchte wissen, wer einst der Antichrist sein wird oder welche Staaten dann genau gegen Israel antreten werden, welche Bündnisse dann geschlossen werden. Oder irgendwelche anderen esoterischen Geheimbotschaften aus dem Buch der Offenbarung empfangen wollt, dann geht ihr falsch an dieses Buch heran. Und das erste Kapitel in diesem Buch macht es sehr, sehr deutlich. Das erste Kapitel im Buch Offenbarung müsst ihr euch wie einen Torbogen vorstellen. Ein riesiger Torbogen als Eingang zu einem riesigen Palast von herrlichen Wahrheiten, die der Herr Jesus Christus uns offenbaren möchte. Aber wie schon gesagt, sie sind nicht für den Sensationslustigen, der gerne wissen möchte, irgendwelche Details über den Weltuntergang, sondern es ist für Menschen, die Hunger haben nach dem Wort Gottes, die Hunger haben danach, heiliger zu leben, Christus mehr zu lieben, seine Herrlichkeit zu sehen. Darum geht es im Buch der Offenbarung. Und deshalb möchte ich uns einfach schon jetzt warnen, einige Fragen werden offen bleiben. Wir sollten nicht die falschen Fragen stellen. Wir sollten nicht bestimmte Details wissen wollen, sondern wir sollten vor allem darauf hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist das, was immer wieder gesagt wird, gerade in den Sendschreiben. Wir müssen das Buch der Offenbarung zu seinen eigenen Bedingungen, wir müssen ihm zu seinen eigenen Bedingungen begegnen. Wir müssen das Buch der Offenbarung so lesen, wie es gelesen werden will. Zu seinen Bedingungen, nicht zu unseren. Wie gesagt, nicht um unsere Sensationslust zu befriedigen. Es ist für den fleißigen Bibelstudenten, für denjenigen, der sich wirklich mit der Schrift auskennt, der das gesamte Alte und Neue Testament gut kennt, insbesondere die alttestamentlichen Prophetien. Wir haben das angeschaut in den Einleitungspredigten. Ich habe euch das ans Herz gelegt, dass ihr euch damit beschäftigt, mit den alttestamentlichen Propheten. Weil sonst werden wir schwimmen im Buch der Offenbarung. Das Buch der Offenbarung setzt diese Dinge voraus. Und deshalb helfe ich euch damit auch. Wir werden auch immer wieder Bezug nehmen auf diese alttestamentlichen Prophetien. Und gleich zu Beginn beginnt es, dieses Buch, uns in die richtige Perspektive zu rücken. Uns gleich mal die Aufmerksamkeit darauf zu richten, worum es letztlich geht. Um unseren Herrn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Es ist seine Offenbarung an uns, an dich und mich, an seine Gemeinde. Lasst uns die ersten drei Verse lesen. Offenbarung Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Weiter werden wir heute nicht kommen, aber das ist ganz wichtig. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinen Knecht Johannes, gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Wir finden in diesem Text heute vier ermutigende Eigenschaften der Offenbarung, damit du die richtige Perspektive der Zukunft hast. Vier ermutigende Eigenschaften der Offenbarung, damit du die richtige Perspektive der Zukunft hast. Das Buch wurde geschrieben, vielleicht habt ihr das schon gesehen in Vers 1, um seinen Knechten zu zeigen, heißt es. Die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten, das sind wir, das sind gläubige Menschen, das sind Christen. Es ist also nicht ein Buch, was für ungläubige Menschen geschrieben wurde. Diese Menschen werden damit nicht viel anfangen können. Sie werden es vielleicht lesen können und vielleicht ein paar Dinge verstehen, aber sie werden es nicht geistlich auf ihr Herz anwenden können. Deshalb ist es wichtig zu verstehen. Hier haben wir schon den ersten, deshalb habe ich gesagt, Eingangstor. Ja, wir sehen schon, es ist für uns, für seine Knechte. Aber lasst uns diese vier ermutigenden Eigenschaften anschauen. Die sind aber nur ermutigend, wenn du eben ein Knecht Jesu Christi bist, wenn du den Herrn Jesus Christus kennst, wenn du dich im Glauben schon an ihn gewandt hast, wenn du schon Vergebung deiner Schuld hast, wenn du schon gerettet bist. Sonst ist es vielleicht nicht ganz so ermutigend für dich. Also vier ermutigende Eigenschaften, damit du die richtige Perspektive der Zukunft hast. Nummer 1. Ihr übernatürlicher Ursprung. Sehen wir in Vers 1. Ich lese es nochmal. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, und dann geht es weiter, seinem Knecht Johannes gesandt. Zunächst mal, das erste Wort hier ist Offenbarung. Wir haben das schon gehört, Apokalypsis. Es heißt so viel wie entschleiern oder eine volle Aufdeckung. Und es ist die Offenbarung Jesu Christi. Und es ist nicht die Offenbarung über Jesus Christus, sondern es ist die Offenbarung, die von Jesus Christus kommt. Er ist der Offenbarer. Das sehen wir auch hier, wenn ihr euch das genau anschaut. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen. Also Jesus Christus kriegt den Auftrag von Gott, dem Vater. Er kriegt diese Offenbarung und er soll seinen Knechten diese Dinge zeigen, offenbaren. Jesus Christus ist der Offenbarer dieser Botschaft. Es ist seine Botschaft an dich, an uns, an seine Knechte. Und er entschleiert, er offenbart nicht nur sich selbst und seine Herrlichkeit, sondern seine Pläne mit der Gemeinde hier und jetzt, das ist Kapitel 2 und 3, und dann auch die Zukunft dieser Welt und letztlich die Zukunft, das zukünftige herrliche Königreich. Er offenbart den sieben Gemeinden seine Botschaften und er offenbart seine Zukunftspläne. Er wird darin natürlich auch offenbar, selbstverständlich, aber es ist in erster Linie seine Offenbarung, die er an uns weitergibt. Wie schon gesagt, Gott gibt ihm diesen Auftrag zu offenbaren, um seinen Knechten, das sind wir, die Gläubigen, übrigens das Wort da wörtlich, doulos, Sklave, wir sind alle Sklaven Jesu Christi, wir gehören uns nicht mehr selbst, Christus hat uns erkauft mit seinem Blut, wir gehören jetzt ihm, er ist unser Meister. Und diesen Menschen, die wirklich Jesus nachfolgen, diesen will er zeigen, was rasch geschehen soll, heißt es hier. Es ist das Vaters Geschenk an seinen Sohn, diese Dinge zu offenbaren. Wie schon gesagt, wichtig, er offenbart es den Gläubigen. Deshalb hier nochmal der Aufruf, wenn du Christus nicht kennst, komme zu ihm heute. Lasse dich retten. Glaube an das, was er am Kreuz für dich getan hat, um deine Sünde zu tilgen. Ja, ich und du und wir sind alle Sünder. Wir können Gottes Gebote nicht halten. Wir sind verloren. Gott wird uns eines Tages richten nach einem heiligen, vollkommenen Maßstab. Da kann kein Mensch von uns bestehen vor diesem Gericht. Und deshalb ist Christus gestorben für unsere Schuld. Und wenn du das glaubst, dann bist du gerettet. Dann hast du ewiges Leben. Dann bist du ein Knecht Jesu Christi. Jeder wahre Christ ist ein hingegebener Diener und Sklave Jesu Christi. Und Christus will ihm zeigen, was rasch geschehen soll. Rasch. Tachos. Davon haben wir das deutsche Wort Tacho. Der Geschwindigkeitsmesser am Auto. Tachos. Rasch. Und es beschreibt hier nicht Dinge, die schnell geschehen im Sinne von einer zeitlichen kurzen Zeitspanne, weil wir wissen ja, es ist ja schon 2000 Jahre her, wo er das gesagt hat. Nein, es geht um die Naherwartung. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Das Buch der Offenbarung wurde 90 nach Christus geschrieben. Wir können uns erinnern vom Apostel Johannes. Jerusalem war bereits zerstört, 70 nach Christus wurde Jerusalem zerstört, der Tempel wurde verbrannt, die Juden wurden zerstreut über die ganze Welt und es ist die Zeit der Gemeinde, das Geheimnis, was im Alten Testament nicht offenbar war. Aber jetzt kommt nichts mehr auf den prophetischen Plan. Wir haben uns das angeschaut, Daniels 69 Jahrwochen sind vollendet, der Messias ist gekommen, alles was noch übrig bleibt, ist die 70. Jahrwoche, die 7 Jahre Trübsal, Gerichtszeit, die steht noch aus. Und die kann jederzeit kommen. Rasch, tachos, plötzlich, von einer Sekunde auf die andere kann es losgehen. Wir haben uns damit beschäftigt, wir haben gesehen, die Entrückung der Gemeinde, die Hinwegnahme der Gemeinde von der Erde wird quasi der Auslöser sein. Von dem Moment an, wo die Christen alle in einer Sekunde, in einem Moment verschwinden von diesem Planeten, werden diese 7 Jahre Gerichtszeit loslegen und dann wird es rasch zu Ende gehen. Ganz schnell, ganz plötzlich. Und niemand wird es erwarten, kein Mensch, weder wir Christen, noch die Ungläubigen, die diese Zeit durchmachen werden. Und deshalb rasch, tachos, schnell. Und das kommt immer wieder vor im Buch der Offenbarung, die Gemeinden, Pergamos zum Beispiel wird gesagt, sonst komme ich rasch über dich, in 2 Vers 16 oder auch Philadelphia, wörtlich, erchomai tachu, ich komme bald, ich komme bald. Für die Gemeinde, zur Entrückung, für die Ungläubigen zum Gericht. Aber es ist plötzlich. Das ist doch so, wie es heute ist, oder? Die Menschen erwarten gar nichts. Es ist alles normal, es geht alles weiter. Ja, wir werden irgendwie noch das Klima retten und dieses retten und das und jenes. Und dann plötzlich wird es losgehen. Und dann wird es schnell gehen. Das ist rasch. Wie schon gesagt, das ist der prophetische Charakter dieses Buches. Was geschehen soll, heißt es hier. Was geschehen wird. Es ist interessant, der Prophet Daniel, damals, als er geschrieben hat, hieß es noch, die Worte dieses Buches solle er verschließen bis zum Zeit des Endes. In Daniel 12, Vers 4. Oder auch in Daniel 2 sagt, heißt es in der Offenbarung an ihn, was am Ende der Tage geschehen soll. Selbst Jesus hat gesagt in seiner Endzeitrede in Lukas 21, das Ende kommt nicht so bald. Aber hier im Buch der Offenbarung heißt es jetzt, was rasch geschehen soll. Es kommt bald. Das heißt mit anderen Worten, es gibt nichts mehr auf dem prophetischen Plan von Gott, was noch geschehen muss, bevor diese Ereignisse losbrechen. Es kann jederzeit geschehen. Wir haben das letztes Mal angeschaut oder immer wieder angeschaut. In 1. Thessalonicher Kapitel 4 sehen wir, dass Paulus, der Apostel Paulus, diese Ereignisse bereits zu seiner Lebenszeit erwartet hat. Er hat gesagt, werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt. Heißt es in 1. Thessalonicher 4, 15. Und diese Offenbarung hat er nun bekannt gemacht, ein interessantes Wort, semaino, durch Bilder verdeutlicht, heißt das übersetzt, oder anzeigen oder berichten oder andeuten. Das heißt, diese Offenbarung wird in Bildern, in Symbolen rübergegeben an uns. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir wissen, diese Bilder, diese Symbole, die können wir nur verstehen, wenn wir die gesamte Schrift heranziehen als Schlüssel. Wenn wir die gesamte Bibel kennen, wenn wir das Alte Testament vor allem kennen. Wir werden auch sehen, es sind sehr viele Bilder aus dem Alten Testament. Die Offenbarung ist äußerst alttestamentlich. Warum? Es ist für die Juden. Könnt euch erinnern, die Gemeinde ist nicht mehr da. Und Israel wird wieder ins Zentrum rücken, der Aufmerksamkeit. Es wird um Jerusalem gehen, um den Tempel. Zunächst der Antichrist, der sich in den Tempel setzt und dann Jesus, der wiederkommt auf dem Ölberg und dann sich auch in den Tempel setzt. All diese Dinge drehen sich nur noch um Israel und Jerusalem. Das werden wir sehen, außer die ersten drei Kapitel. Es wird durch Bilder verdeutlicht. In gewaltigen Visionen und Bildern wird uns durch diese Offenbarung das Ende der biblischen Heilsgeschichte grafisch, förmlich vor Augen gemalt. Ja, es hat ein künstlerisches Element in der ganzen Sache drin, das werden wir sehen. Gewaltige Bilder, große Visionen mit Sternen und Sonnen oder eine große Frau oder ein riesiger Engel oder irgendwie solche Sachen, sieht Johannes. Und wenn man das nur so durchliest, als oberflächlicher Leser, denkt man im ersten Moment, keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Und deshalb ist es so spannend, dann zu schauen, und ich werde mich bemühen, euch diese alttestamentlichen Bezüge zumindest zu zeigen oder zumindest anzugeben, dass ihr sie selber nachlesen könnt. Um besser zu verstehen, dass das gar nicht so schwer ist, alles zu verstehen, was da steht. Und schließlich auch noch durch seinen Engel. Das ist ein Bote hier, ein übernatürlicher Bote, ein dienstbarer Geist, Hebräer 1,14. Wir werden noch viel sehen über die Engel. Die Engel spielen eine wichtige Rolle in der Offenbarung, im Buch der Offenbarung. Gott benutzt diese Engel, um seinen Auftrag und seine verschiedenen Dinge, die er die ausführen will, den Plan auszuführen, die helfen ihm dabei, die werden das für ihn tun. Das sind seine dienstbaren Geister. Aber Johannes gibt uns hier einen Blick hinter die Kulissen. Ein Einblick in eine übernatürliche Welt. Dinge, die sich abspielen, die wir von bloßem Auge nicht sehen können. Das werden wir noch sehen. Er sagt dann immer im Geist. Ich sah im Geist. Es ist nicht etwas, was wir mit natürlichen Menschenaugen sehen können. Sondern Gottes Geist wird ihm diese Dinge offenbaren. Und er macht sie uns durch dieses Buch offenbar. Aber das Erste, was wir hier sehen, ist, dieses Buch hat übernatürlichen Ursprung. Das ist wichtig zu verstehen. übernatürlicher Ursprung. Es sind drei Verbindungen hier, Gott, Christus und sogar der Engel. Also es hat, diese Botschaft kommt direkt aus dem Himmel. Es ist eine Botschaft aus einer anderen Dimension. Wir sollen das verstehen. Wir sollen diese geistlichen Dinge verstehen. Er berichtet uns Dinge, die weit über unsere Realität hinausgehen. Auch über unsere Zeit hinausgehen, nämlich bis in die Ewigkeit. Dieses Buch ist wörtlich nicht von dieser Welt. Die Visionen, die sind nicht von dieser Welt. Und deshalb ist es auch nur für Menschen, die nicht von dieser Welt sind. Nur wenn du eben nicht von dieser Welt bist, wenn du zu Christus gehörst, dann wirst du es verstehen. Sonst nicht. Sonst nicht. Es hat einen übernatürlichen Ursprung, das ist die erste ermutigende Eigenschaft. Die zweite ermutigende Eigenschaft ist ihr zuverlässiges Zeugnis. Es geht weiter hier in Vers 1. Am Ende heißt es, seinem Knecht Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Wie schon gesagt, Johannes, der Apostel, ist der Autor. Seinem Knecht Johannes hat er ihm diese Dinge gezeigt. Wir haben uns bereits ausführlich damit beschäftigt, über die ganzen Theorien, dass es irgendwie ein anderer Autor gewesen sein könnte. Das ist ausgeschlossen. Es ist Johannes, der Apostel, der dieses Buch geschrieben hat im direkten Auftrag Gottes. Nun, im Johannesevangelium oder im Johannesevangelium zum Beispiel erwähnt er sich nicht als Autor. Hier tut er es, weil er wahrscheinlich so überwältigt war. Das sehen wir dann beispielsweise auch später in Vers 9, wo er sagt, ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und so weiter. Aber ich, Johannes, stellt euch das mal vor, ich durfte diese wahnsinnige Offenbarung haben, die ich euch jetzt weitergebe. Also er ist selber überwältigt bestimmt von dem, was er gerade sieht. Und was bezeugt er hier? Das heißt hier, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt. Diese zwei Ausdrücke, das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, sind mehr oder weniger synonym. Es geht einfach um die Botschaft des Evangeliums. Später sagt er auch, er ist ein Gefangener auf Patmos aufgrund des Zeugnisses Jesu Christi und dem Wort Gottes. Hier bezieht es sich sicherlich natürlich auch auf die Prophetie, die er jetzt schreibt. Die Botschaft, die er weitergibt, ist auch das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi. Und er schreibt alles, was er sah, heißt es ganz am Ende. Das Zeugnis dieses Buches ist zuverlässig, weil wir den Autoren kennen. Es ist Johannes, der Apostel. Den Jünger, den Jesus liebte. Könnt ihr euch erinnern, aus dem Johannesevangelium hat er sich so genannt. Warum ist es so zuverlässig? Nun, wir haben gesehen, dass der Hintergrund, Johannes war auf Patmos. Er war da nicht, um Urlaub zu machen, sondern er war in einem Straflager, in einem römischen Straflager. Er musste hart arbeiten. Er war wahrscheinlich ungefähr 90 Jahre alt, hatte kaum Essen, kaum Kleider am Leib. Seine Gemeinde, also seine Gemeinden, in denen er Dienst hatte, sahen auch nicht gerade gut aus. Die Christen wurden verfolgt von Rom. Und jetzt so ein Buch zu schreiben über den endgültigen Sieg Jesu Christi über alle bösen Weltmächte, würde ihm nicht gerade die Situation erleichtern. Wahrscheinlich eher schwerer machen. Rom verfolgt uns sowieso schon, warum sollte ich jetzt noch so ein Buch schreiben? Ist nicht gerade sehr hilfreich, aber es ist eben das Wort Gottes. Es ist inspirierte Schrift, es ist das Zeugnis, welches Christus über sich selbst bezeugt hat. Und er bekommt den Auftrag direkt von dem verherrlichten Christus. Das werden wir auch noch anschauen. In Kapitel 1, Vers 19 heißt es dann, schreibe, was du gesehen hast. Was ist nach diesem geschehen soll. Er schreibt alles, was er sah. Wir haben hier einen Augenzeugenbericht über das Ende der Welt. Ist das nicht fantastisch? Und natürlich den Neubeginn einer neuen Welt. Es gibt nichts Zuverlässigeres. 4 ermutigende Eigenschaften der Offenbarung, damit du eine richtige Perspektive der Zukunft hast. Erstens, ihr übernatürlicher Ursprung. Zweitens, ihr zuverlässiges Zeugnis. Und jetzt drittens, ihre segensreiche Auswirkung. Vers 3. Was heißt es hier? Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Bis hierher. Glückselig. Gesegnet. Man kann auch sagen, glücklich. Glücklich bist du. Und jetzt siehst du schon, warum es wichtig ist, dass du wirklich Christ bist, dass du wirklich ein Knecht bist, weil sonst bist du nicht glücklich darüber, über das, was du hier liest. Glücklich. Wer die Worte der Weissagung liest, Prophetia, diese Prophezeiung, wer diese Dinge liest, und hier ist es auch, es ist interessant, wenn ihr euch das genau anschaut, der die Weissagung liest, das ist Einzahl, und die sie hören, das ist Mehrzahl. Also hier geht es darum, dass dieser Brief in der Gemeinde vorgelesen wurde, damals gab es noch nicht für jeden eine Bibel, sondern da gab es eine Schriftrolle und die wurde vorgelesen in der Gemeinde. Und so ist es derjenige, der liest und diejenigen, die hören. Das ist die Gemeinde. Und die es bewahren, heißt es auch noch. Diese Botschaft behalten. Damals haben die Menschen viele Dinge auswendig im Kopf gehabt. Ich sage das immer wieder, diese Leute waren viel intelligenter als wir heute. Wir denken nur, wir sind so schlau wegen unseren ganzen Technologien, aber eigentlich sind wir viel dümmer. Diese Leute haben diese Dinge gehört und gespeichert. Das war eine Kultur des Auswendiglernens. Wir kennen das nicht mehr. Seit der Erfindung des Buchdrucks und dann schließlich natürlich auch der digitalen Medien ist es bei uns nicht mehr so entscheidend, dass wir alles im Kopf speichern. Aber damals war es so. Deshalb bewahren. Wer sie liest, wer sie hört und wer sie bewahrt. Sind wir dankbar, dass wir heute wenigstens eine Kopie haben, sonst müssten wir jetzt alles auswendig lernen, was ich euch vorlese. Das wäre mal was, ne? Diese drei Verse und dann gehen wir weiter. Bewahren hat natürlich auch mit Gehorchen zu tun. Wir werden das immer wieder sehen. Es ist interessant, das Buch der Offenbarung enthält, außer natürlich in den Sendschreiben, eigentlich nicht viele direkte Befehle. Es sind einfach Visionen, die uns gezeigt werden. Aber trotzdem heißt es, du sollst gehorchen, du sollst diese Dinge bewahren, du sollst auf diese Dinge hören. Es sind Warnungen für uns und für die Gemeinde. Also bewahren beinhaltet die Idee auch von befolgen, gehorchen. Das sehen wir am Ende, wer die Worte dieser Weissagung gehorcht, heißt es, ist auch glückselig. Zum Beispiel in 22, Vers 7 heißt es, glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und in 22, 14 heißt es, glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Das ist die neue Stadt, das himmlische Jerusalem in Kapitel 22. Übrigens gibt es 7 von diesen glückselig oder seligpreisungen in der Offenbarung. Die Zahl 7 ist sehr entscheidend im Buch der Offenbarung. Es gibt 7 Siegel, es gibt 7 Posaunen. Es gibt 7 Zornschalen, es gibt sogar die 7 Geister Gottes, wir werden noch darüber sprechen, was damit gemeint ist, oder eben auch 7 Seligpreisungen. Wir haben eine hier in Vers 3, 22,7, 22,14, gibt es aber auch in Kapitel 14, Vers 13, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. In 16,15, glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und damit man seine Schande nicht sieht. 19, Vers 9, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. 20, Vers 6, glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Nun, wir werden die Einzelheiten anschauen, aber ihr seht deutlich, glückselig sind diejenigen, die dieses Buch lesen und verstehen. Der Tod hat keine Macht mehr über sie. Sie sollen wachen, sie sollen ihre Kleider nicht besudeln, eben in Heiligung leben. Sie werden eingehen in die neue Stadt, in das Jerusalem, in den Himmel. Sie sind heilig. Der zweite Tod, die Hölle, hat keine Macht über sie. deshalb sind sie glückselig. Das ist die segensreiche Auswirkung dieses Buches, dass wir über diese Wahrheit nachdenken. Seht ihr jetzt schon, da steht nicht, glückselig ist, wer weiß, wer der Antichrist ist. Heißt es hier nicht. Darum geht es nicht. Das werdet ihr immer wieder hören von mir. Darum geht es nicht. Wir wissen nicht, wer es ist. Ich kann es nicht sagen. Und ich kann auch jetzt schon sagen, in Kapitel 10, ich weiß nicht, was die sieben Donner gesagt haben. Ich weiß es nicht. Weil da wird gesagt, Johannes soll es nicht aufschreiben. Also, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Aber darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Es geht darum, Buße zu tun über Sünde. Es geht darum zu verstehen, dass wir unseren Herrn Jesus mehr lieben sollten als alles andere. Es geht darum zu verstehen, dass er einst wiederkommen wird und richten wird. Auch uns. Es wird ein Preisgericht geben. Das sollen wir verstehen. Und deshalb auch diese sieben Seligpreisungen. Lest sie euch mal durch. 14, 13, 16, 15, 19, 9, 20, 6. Und dann auch 22,7, 22,14. Glückselig. Das Buch der Offenbarung wurde in erster Linie geschrieben, damit du seinen Wahrheiten gehorchst. Das Buch der Offenbarung wurde in erster Linie geschrieben, damit du seinen Wahrheiten gehorchst. Das ist das Ziel. Wie jedes andere Buch der Bibel enthält das Buch der Offenbarung geistliche Wahrheiten. Sie können nicht verstanden werden von einem ungläubigen Menschen. Denn der natürliche Mensch vernimmt was? Nichts vom Geist Gottes. 1. Korinther 2,14. Das Buch der Offenbarung ist besonders wichtig, denn es ist Gottes letztes Wort an den Menschen. Danach kommt nichts mehr. Es ist der Abschluss der Bibel, es ist der Abschluss des Kanons, es gibt keine weiteren Warnungen mehr. Ihr wisst es, ihr habt es gehört. Es wurde bekannt gemacht, es wurde auf der ganzen Welt gepredigt, ihr habt keine Ausrede. Und das wird auch noch heftiger werden, wenn wir das die Trübsalzeit anschauen werden, wird Gott durch einen Engel vom Himmel das Evangelium predigen. Und das wird sich herausstellen, sehr viele Menschen werden es trotzdem noch ablehnen. Also so viel zu dem Thema für die Leute, die sagen, oh, ich würde schon an Gott glauben, ja, wenn er sich mir offenbaren würde, wenn er jetzt hier als Lichtgestalt erscheinen würde und mir sagen würde, ich bin Christus, ja, dann würde ich glauben. Blödsinn. Du würdest es nicht glauben. Weil die Leute hier in der Trübsalzeit werden es auch nicht tun. Ein Engel vom Himmel wird das Evangelium predigen. Die meisten Menschen werden es ablehnen. Sie werden die Fäuste ballen und sagen, wir hassen dich. Das ist das wahre Wesen des Menschen. Das ist es, was es bedeutet, ein Sünder zu sein. Und nur diejenigen, die durch Gottes Gnade gezogen werden, werden errettet werden. Es ist das grande Finale. Und daher sollten wir besonders Acht geben, eben, damit wir wirklich gesegnet sind. Ich hoffe, du willst diesen Segen nicht verpassen. Aber dann sollen wir besonders Acht geben auf die Worte dieses Buches. Seht ihr, es ist, ich habe es jetzt am Anfang gesagt, es ist verkehrt, wenn wir als Christen dieses Buch meiden und sagen, oh, das ist viel zu kompliziert, das kann kein Mensch verstehen, was soll ich denn da jetzt geistlich davon ziehen und wie soll mir das bringen? Nein, es wird gerade so offenbar hier, es wird gerade so deutlich gemacht am Anfang, glückselig, wer liest und hört und bewahrt. Aber wie schon gesagt, es geht nicht darum, besonders Acht zu geben auf Weltuntergangsszenarien oder irgendwelche Theorien, sondern vor allem auf das, was uns gezeigt wird durch die Heiligkeit Gottes, die Erlösung, das Erlösungswerk Christi und auch der neue Himmel und die neue Erde. Vier ermutigende Eigenschaften der Offenbarung, damit du eine richtige Perspektive der Zukunft hast. Ihr übernatürlicher Ursprung, ihr zuverlässiges Zeugnis und auch ihre segensreichen Auswirkungen haben wir uns angeschaut. Und jetzt fehlt nur noch eins. Viertens, ihre überzeugende Dringlichkeit. Ganz am Ende des Vers 3 heißt es, warum wir glückselig sind. Denn die Zeit ist nahe. Das ist die überzeugende Dringlichkeit. Wir haben schon gesehen, was rasch geschehen soll. Und jetzt am Ende nochmal, die Zeit ist nahe. Das Wort Kairos, ein Wort für eine Ära oder eine Epoche, ein Zeitalter, ist nahe, engus, nahe bevorstehend in der Zeit. Es steht unmittelbar bevor. Wie schon gesagt, auch in Vers 1 haben wir das schon gesehen, es geht hier nicht um eine bestimmte Zeitspanne, sondern es geht um ein plötzliches Erscheinen, ohne Vorwarnung, ohne irgendwas geschieht es plötzlich und dann wird es ganz schnell zu Ende gehen. Ganz schnell. 7 Jahre. Nicht viel Zeit. Es kommen keine weiteren Warnungen. Keine Vorzeichen. Keine Endzeitzeichen, so wie manche Leute manchmal denken, oh, wir können es jetzt schon sehen. Ich weiß nicht. Die Bibel sagt deutlich, es weiß es keiner. Und dann weiß es keiner. Es ist das nächste Ereignis auf dem Zeitplan Gottes, das nächste Zeitalter, eine Zeitperiode, das sind diese 7 Jahre. Beginnend mit der Entrückung der Gemeinde und danach 7 Jahre Trübsalzeit und dann kommt Jesus wieder. Und das schrieben schon, wie schon gesagt, die Apostel im 1. Jahrhundert. Hört euch das an, Paulus. Römer 13, 12. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. Oder eben auch 1. Thessalonicher, wo es heißt, wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zusammen entrückt. Jakobus 5, Vers 7. So wartet nun geduldiger Brüder bis zur Wiederkunft oder der Erscheinung des Herrn. Petrus schreibt in 1. Petrus 4, Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Johannes, 1. Johannes 2, 18, Kinder, es ist die letzte Stunde. Haben wir schon gesehen. Und das ist nun bereits 2000 Jahre der Fall. Und immer noch weiß keiner, wann. Aber für jede Generation heißt es bald. Sehr bald. Sehr bald. Und das sollte uns anspornen. Das ist genau der Grund, warum es uns gegeben ist. Wir sollen genau so leben. Sehr bald, jeden Moment, jede Sekunde kann es losgehen. Das ist eine ermutigende Botschaft für uns. Es könnte sein, dass wir die Generation sind, die es erlebt, die sehen wird. Es könnte sein. Wir sollten daher gestärkt, erwartungsvoll, hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Nicht dieses, oh, immer diese schlechten Nachrichten und oh, alles geht zu Ende und alles ist so schlimm und so schrecklich. Nein, wir haben allen Grund zu sagen, nein, wir haben eine ganz andere Perspektive. Eine ganz andere Perspektive. Erstens wissen wir, dass es zu Ende geht und wir wissen auch, dass das Gute siegen wird. Wir wissen diese Dinge, weil die Bibel es uns zeigt, weil der Herr es uns offenbar macht. Und dann wird, wenn der Herr kommt, wirst du in einem verherrlichten Leib sein, ohne Sünde, ohne Krankheit, ohne Tod, ohne Trauer, in seiner Herrlichkeit, für immer. Wenn du an ihn geglaubt hast. Das ist die Bedingung. Und deshalb, lieber Christ, halte durch. Das ist die Botschaft. Damals, diese Leute, die standen unter Verfolgung, wie schon gesagt, das war die Zeit des Kaisers Domitian, er hat diese Leute verfolgt, die haben wirklich nicht viel zu lachen gehabt in ihrem Leben. Halte durch. Noch einen Tag. Und noch einen Tag. Und noch einen Tag. Sei treu. Laufe das Rennen. Gehe den Lauf. Egal wie viel du leidest, egal wie schwierig die Situation ist, denke dran. Schaue in die Zukunft. Schaue, hab diese Perspektive. Schaue auf Christus. Er wird wiederkommen. Er wird dem allem ein Ende machen hier. Das wird nicht immer so weitergehen. Noch ein Tag und noch ein Tag und noch ein Tag. Und vielleicht ist es heute. Vielleicht ist es heute. Vielleicht heute Nachmittag. Vielleicht heute Abend. So sollen wir leben. Das ist die richtige Einstellung. Wenn du diese Botschaft des Buches der Offenbarung wirklich verstehen willst, dazu soll es ermutigen. Deshalb gibt er uns diese Zukunftsschau, auch die ganzen Katastrophen und die ganzen Gerichte und was da noch alles kommen wird. Er hat nur diesen einen Zweck. Christ, sei gestärkt, sei ermutigt. Es wird zu Ende gehen. Das Böse wird besiegt und das Gute wird siegen. Wir wissen das. Das ist wahre Hoffnung. Das ist wahre Hoffnung. Wir haben 4 ermutigende Eigenschaften gesehen, der Offenbarung. Ihr Ursprung ist übernatürlich. Dieses Buch kommt von Gott. Jesus Christus ist der Offenbarer. Er ist derjenige, der diese Dinge, der will, dass du, wir, seine Gemeinde diese Dinge wissen, dass wir sie verstehen. Das ist sein Ziel. Er will es offenbaren. Also sein Ziel war es nicht, dir ein Buch zu geben, das du nicht verstehen kannst. Das ist schon mal ermutigend. Es ist aber ein übernatürliches Buch und deshalb brauchen wir ein bisschen Auslegung und Erklärung. Wir müssen ein bisschen zurückgehen, um diese Bilder und Symbole zu verstehen, weil es wird durch Bilder und Symbole vermittelt. Aber es ist ein übernatürliches Buch und sein Zeugnis ist zuverlässig. Es kommt durch den Apostel Johannes, der sein Leben lang treu war, der knapp 90 Jahre alt war und jetzt in einem Arbeitslager ist, da auf Patmos, während er dieses Buch schreibt. Und wir haben einen Augenzeugenbericht vom Ende der Welt, weil Gott es ihm gezeigt hat im Geist, in einer Vision, in mehreren Visionen. Und deshalb sind ihre Auswirkungen segensreich, weil sie rücken unsere ganze Perspektive in die richtige Richtung. Nach oben, nicht auf diese Welt. Nach oben, wo Christus wiederkommen wird. Von da, wo er wiederkommen wird auf diese Erde. Von da, wo auch das neue Jerusalem herunterkommen wird auf diese Erde. Wo diese Erde transformiert wird und verändert wird und endgültig von dem Fluch befreit wird. Das ist die Perspektive. Da sollen wir hinschauen. Und deshalb sind die Auswirkungen segensreich. Wir müssen uns das wirklich vergegenwärtigen, immer wieder. Es wird nicht mehr lange dauern, und das ist, ich weiß, es ist schwer vorstellbar für uns, weil wir kennen nichts anderes. Wir leben einfach in dieser Welt, jeden Tag, jetzt immer weiter, ich stehe wieder auf, ich gehe wieder ins Bett. Und eines Tages wird sich diese gesamte Realität hier auflösen und sie wird einer komplett neuen Realität Platz machen. Es wird alles anders sein, unvorstellbar herrlich, unvorstellbar wunderbar, es ist unvorstellbar, man kann es nur so beschreiben. Fantastisch. Und die Frage ist, willst du dabei sein? Willst du dabei sein? Willst du auf diese Zukunft hinarbeiten? Mit aller Kraft. Treu sein, den Lauf vollenden, gehorsam sein, in der Heiligung leben. Auch Menschen von dieser wunderbaren Botschaft erzählen, dass noch mehr Menschen gerettet werden und auch diese wunderbare Realität erleben dürfen. Höre und bewahre diese Botschaft. Wende die Visionen von Gottes Allmacht, seinem Eingreifen in die Weltgeschichte, die Gerichte, die Wiederkunft Christi, das tausendjährige Reich, der ewige Zustand. Wende das auf deinen Alltag an. Lass es dich begleiten. Denke daran, diese Realität hier wird eines Tages vergehen. Sie wird nicht mehr sein. Es wird alles weg sein. Der Schmerz, der Tod, die Krankheiten, alles wird verschwinden. Und es wird noch eine ewige Freude sein. Und daher aber natürlich auch, vergiss nicht die Dringlichkeit. Was wir am Schluss gesehen haben, der vierte Punkt, ihre überzeugende Dringlichkeit, es ist sehr, sehr dringend. Diese Welt ist 2000 Jahre überfällig. Auf dem prophetischen Plan gibt es nichts mehr, was sich vorher noch erfüllen muss. Das ist das Nächste, was passiert. Und deshalb lasst uns noch so vielen Menschen wie möglich auch von dieser wunderbaren Botschaft erzählen, damit auch sie Anteil haben an dieser wunderbaren Herrlichkeit. Deshalb studiere die Offenbarung nicht wie ein Drive-in-Fenster für Vielbeschäftigte, wie wir am Anfang gehört haben, sondern studiere die Offenbarung wie ein großes Eingangstor zu einem riesigen, wunderbaren, herrlichen Palast, der dir die Herrlichkeit Jesu Christi vor Augen malt und seine Pläne, seine Zukunftspläne für diese Welt. Komme mit einer Einstellung, einer demütigen Einstellung, willig zu hören, zu verstehen und auch in der Heiligung zu wachsen. Und nicht einfach nur irgendwelche spekulativen, sensationslustigen Dinge zu erfahren. Sondern versuch, diese Dinge so anzuwenden, dass sie zum Gehorsam und zur Heiligung führen. Oder zur begeisterten Verkündigung des Evangeliums. Und zu einer hoffnungsvollen Einstellung als Christ. Eben nicht nur auf die Erde gucken, sondern nach oben. Da ist unsere Zukunft. Da kommt sie. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt für diese Zeit. Danke, dass du uns Hoffnung gibst durch das Buch der Offenbarung. Danke, dass du deinem Knecht Johannes diesen Auftrag gegeben hast, das letzte Buch der Bibel zu schreiben, den krönenden Abschluss, die Zukunftsvision dieser Welt. Dass wir wissen, diese Realität hier wird eines Tages enden. Sie wird einer wunderbaren Herrlichkeit Platz machen für jeden, der geglaubt hat. Und deshalb lass uns auch weiterhin Menschen von dir erzählen, weil für diese Menschen, die diese Dinge nicht geglaubt haben, wird es ein schreckliches Ende nehmen. Schreckliche Gerichte, ewiges Leid. Und das wollen wir nicht und deshalb beten wir, dass du noch viele Menschen rettest. Dass du dich erbarmst, dass du Gnade schenkst, dass du Menschen zu dir ziehst, damit wir ihnen dein Wort verkündigen können und sie zu Jüngern machen können, damit sie dir nachfolgen und dasselbe tun. Mögest du uns ermutigen, mit dieser Perspektive in die nächste Woche zu gehen. Denn siehe, du kommst bald. Amen.